BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzlberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Und da wird's heute mystisch, archaisch, gar heidnisch, keltisch, denn wir beschäftigen uns mit einem ganz alten Brauch. Der Trachtenverein aus Oberstdorf hat eine uralte Tradition bewahrt, den Tanz der wilden Mändle. Die wilden Mändle waren früher über das ganze Alpengebiet verbreitet. Der wilde Mändle-Tanz aber hat wohl nirgends sich so erhalten wie in Oberstdorf. Vor weit über 1000 Jahren haben die Männer getanzt in einem heidnischen Ritual. Es gibt eine erste Beschreibung aus dem Jahre 615 nach Christus. Da wird der Tanz von Männern aufgeführt, in Gewändern aus Tannenbart gekleidet. Wer das Bild schon mal gesehen hat, ist beeindruckt, wie die Mannsbilder hergerichtet sind und verkleidet, komplett in Tannenbart gehüllt. Seit 1901 hat der Gebirgstrachten- und Heimatschutzverein Oberstdorf den Wilde-Mändle-Tanz in feste Hände übernommen. Und seitdem wird er in einem 5-Jahres-Turnus aufgeführt. Wegen der Corona-Pandemie hat er ausfallen müssen, 2020, aber heuer ist es wieder soweit. Von Mitte Juni bis Anfang Oktober findet der Wilde-Mändle-Tanz in der Eubele-Halle in Oberstdorf statt. Auch wenn die Aufführung touristisch vermarktet wird, ist der Ursprung doch tief im Brauchtum verankert und wird schon auf und ist ja schon aufgeführt worden, als es keine Touristengeber hat und auch kein Marketingmanager. Und heute sind bei mir in Habi die Ehre zu Gast der Werner Griesche, der Vorstand vom Trachterverein Oberstdorf, seine Frau, die Rosi Griesche, die ist die Schriftführerin, und dann einer der aktiven Wilde Männle, der Wilhelm Bergtold. Grüß Gott und herzlich willkommen da im Funkhaus.
Grüß Gott miteinander.
Ja, grüß Gott miteinander von mir.
Und von mir auch, grüß Gott.
Ja, ihr stellt heute den Wilde Männle-Tanz vor. Ihr erzählt aus der Geschichte dieses Kulttanzes. Aber, Werner Griesche, wir reden auch über den Wert von Brauchtum für die Gesellschaft an sich und ein bisschen über die Geschichte vom Trachterverein Oberstdorf. Wir reden über die wilde Männle in Oberstdorf, die heuer wieder tanzt. Aber vorher reden wir ein bisschen über die Geschichte vom Trachterverein Oberstdorf, in dessen Händen die Ausrichtung von diesem Tanz liegt. Und da ist berufen, ein bisschen Auskunft zu geben, der Vorstand, der Werner Griesche. Werner, der Oberstdorfer Trachterverein, ist geschichtsträchtig, weit über 100 Jahre alt und ziemlich mitgliederstark.
Ja, wir sind eigentlich der größte Trachterverein in Deutschland. Wir haben im Augenblick gerade über 950 Mitglieder. Also viele Aktive, sind fast 200 Aktive, sage ich jetzt einmal, weil wir verschiedene Gruppen haben. Schuhplattler-Gruppe, historische Trachtengruppe, Jugendgruppe, Theatergruppe, wilde Mändle-Tanzgruppe. Also wir sind schon ziemlich schlagkräftig, sage ich jetzt einfach einmal.
Wenn ihr euch zwei so anschaut, das Ehepaar Griesche, Rosi und Werner, die sind beide in den Trachterverein neigewachsen und jeder will ja oder hat ja da eine maßgebliche Funktion. Rosi als Schriftführerin. Wie kommt man dazu? Liebe zur Heimat, Liebe zum Mann oder wo sind die Impulse hergekommen?
Die Impulse sind eher durch die Kinder hergekommen, wo die in die Jugendgruppe gegangen sind. Und da habe ich mich dann in die Vorstandschaft manchmal ein bisschen eingebracht. Und auf einmal ist die Bitte an mich angebracht worden, ob ich Schriftführerin werden möchte. Da war aber der Werner noch nicht Vorstand.
Wenn man Vorstand ist, hat man einige Verantwortung. Muss auch, denke ich mal, immer wieder vielleicht ausgleichend wirken. Wenn du den Verein anschaust, du hast es ja gerade schon ein bisschen geschildert, was mich beeindruckt, dass er recht vielfältig aufgestellt ist. Beispielsweise auch mit zwei Trachtengruppen. Das hat die Bewandtnis, dass es eine historische Tracht gibt bei euch und eine Gebirgstracht. Erzähl da ein bisschen drüber, wie kommt das zustande?
Bei der Gründung vom Verein 1900 US, da war es eigentlich, sind es mehr Gebirgstrachtler gegeben, die das ins Leben gerufen haben. Aber dann hat sich mal zurückbesonnen und hat gesagt, es ist ja eine historische Tracht ja auch da. Und dann haben sich die Mitglieder dementsprechend orientiert und die beiden Gruppen sind ja da gewesen und man hat das dann eigentlich quasi vervielfältigt. Durch das, dass man nachher eine Jugendgruppe angefangen hat, das war nachher schon in der 50er Jahren eher schon vorher, dass bei Jugendgruppe gehabt hat, durch die Kriegszeit, da sind natürlich viele Männer da gewesen und da ist das natürlich gegangen, aber die liebt dazu vom Verein und das war ja da, man ist ja immer schon dran gewesen, dass bei die beiden Gruppen erhält. Die historische Tracht hat man dann einmal erneuert, aber wichtig ist, dass wir beide sind.
Mhm. Es nennt sich, habe ich gelesen, Oberpfarrtracht. Weißt du, woher das kommt oder übernimmt man das einfach so?
Nein, das hat sich eigentlich durch das entwickelt, dass damals schon die, also bevor es die Trachtenverein gegeben hat, hat es ja die Oberpfarrtracht gegeben und die ist ja eigentlich ich sage jetzt einfach wieder runter zu uns gekommen. Das ist ja durch Besiedlung auch entstanden.
Was heißt weiter unter, also Unterland vom Norden her, so ich, aus Oberstdorfer Sicht?
Ja, kann man so sagen. Oder? Aber das ist ganz einfach und ganz nachvollziehbar, wo das herkommt.
Mhm. Ja, wie es oft ist, wo es gibt ja viele Einflüsse, die da mit der Rolle spielen dann. Bei der Gebirgstracht ist es ein bisschen einfacher, möchte ich sagen.
Ja, das schuldet man viel Prinzregenten, weil der viel auf der Jagd bei uns war. Also die Gebirgstrachten sind ja in ganz Bayern vertreten. Bei uns sieht man, wir sind ja auch oft besiedelt worden vom Lechtal und da hat man auch schon Lederhosen gehabt. Also ganz eindeutig ist es nicht. Oft wird es zitiert und Prinzregenten zugeschoben. Ob es wirklich so ist, wer kann das sagen? Mhm. Also ich sicherlich nicht.
Tatsache ist aber, dass es ein frühes Beweisstück gibt dafür, dass man im Allgäu oder zumindest im südlichen Allgäu, im Oberallgäu in eurer Gegend, Edelweiß-Hosenträger benutzt hat.
Ja, das sind ja Motive von Dietarler da, wo einfach zeigen, dass man das, die Hosenträger auch schon gehabt hat, ob sie jetzt mit Leder waren, in der Mitte an Stärk, wo Edelweiß nicht gestickt waren, das hat es immer schon gegeben bei uns. Also was heißt immer? Schon viele Jahre, sage ich jetzt einfach. Wie es genau entstanden ist, kann ich nicht sagen.
Die, nochmal zu den Aktivitäten vom Verein, was musikalisch für mich jetzt auch noch interessant ist, bei euch gibt es einen sogenannten Trachtengesang.
Ja, das ist das Mitglied vom Verein. Die haben sich zusammengeschlossen und singen Lieder. Da weißt du vielleicht auch ein bisschen mehr dazu.
Also sie sind aus der historischen Tracht und aus der Gebirgstracht und die singen und johlen mit viel Freude zusammen.
Und da würde ich sagen, machen wir jetzt eine kleine Kostprobe mal. Einen kleinen Moment. So, und gleich haben wir den Trachtengesang da. Und die bringen da ein schönes Lied, das heißt Der Galtalphirt. Wer sich mit dem Almwesen, mit dem Alpwesen nicht auskennt, erklärt ihr zweites Mal kurz, was ist Galtalp?
Das kann der William beste, weil der ist auch Altmeister.
So. Ja, es gibt zweierlei Betriebe, oder wir haben einen Berg Betriebe gehabt, das ist schon einmal Sennberg und einmal Goldfee oder Goldalp. Und der Titel vom Stück ist Der Goldalpiert. Ich würde sagen, wir hören das Stück jetzt einmal und dann wird da schon beschrieben, was der für einen Tagesablauf oder einen Ablauf
vielleicht muss dann doch noch eine kleine Erklärung nachführen, weil es kriegt ja vielleicht nicht jeder die Oberstdorfer Mundart ganz im Detail mit. Aber jetzt hören wir mal rein in den Oberstdorfer Trachtengesang.
Genau.
Trachtengesang, der Galtalphirt. Ja, ich nutze die Gelegenheit, bei meinen drei Gästen ein bisschen nachzuhaken. Im Grunde genommen ist der Anlass, dass man über den Wilde Männle-Tanz redet, aber ich nutze die Gelegenheit nachzuhaken, weil wir haben ja den Werner und die Rosi Grische da in ihrer Funktion als Trachtervereinsvertreter. und einen aktiven von der Wilde Mendler, den Wilhelm Bergtold, der Tänzer ist, aber auch Alpmeister. Und der kann uns jetzt Auskunft geben, wie die aktuelle Situation ist mit dem Alpzug, mit der Alpfahrt. Oder wie sagt man es korrekt? Wie ist euer Sprachgebrauch?
Ja, man schwätzt auf dem Alpsommer. Da sind jetzt schon die ersten ingelheimischen Stickle, das ingelheimische Vieh ist schon auf der Vorweide. Da werden die talnahen Weiden beschlagen oder abgefritzt. Und so um den 1. Juli rum ist nachher die Alpfahrt, wo man nachher den Berg geht.
Beschlagen ist der Fachbegriff, dass
man Bestücken, das Bestücken von den Weiden oder von dem besser, halt man geht den Berg, vom Berg mit einer gewissen Anzahl Vieh, was er verträgt, das ist beschlagen, grob gesagt. Und jetzt sind die Vorbereitungen in den Berg, also es wird die Festhecke gemacht und die Titta hergerichtet und Viehtrifter und Schwendarbeiter, Stuhl, Klöbe und was so notwendig ist, dass man einen sicheren Weidebetrieb durchführen kann. Und so um den 1. Juli rum ist noch die Alpfahrt und nachher sind die Hirten, je nachdem, so bis 13. September nachher den Berg und da sind sie nachher am Scheid nachher wieder raus.
Wie Scheid dann? Hast du eine Zahl parat, wie viele Alba sind auf Oberstdorfer Gebiet?
Es sind fünf große Berge, das sind die fünf großen Goldalpberge. Es sind ein paar kleinere und Sennberge auch noch dabei. Also ganz genug Zahl kann ich gar nicht sagen, aber es sind zum Teil ein bisschen private und je nachdem, ob das Oberstdorfer Weidegebiet inklusive Dorfbau und Zeug alles dazu nimmt, kann ich genau sagen.
Was gehört ins Aufgabengebiet von einem Alpmeister alles mit rein?
Ja, der Ablauf zum Organisieren über das ganze Jahr. Das heißt, ja, wenn man sagt, aber jetzt einmal im Februar, seht ihr, das Licht mehr anfangen will, da muss für Dinge bei den Hirten. Also man schaut, dass die Hirten eingestellt sind oder das bei hat. Und dann muss man schauen, dass ausreichend oder dass man das Vieh zusammenbringt, dass man die noch hat ausreichend Vieh hat. Man muss über das ganze Jahr natürlich auch das Zuschusswesen und das Zeug da organisieren, die Schwendarbeiten und das Ganze drumherum, die Weidbäder pflegen und das gehört halt auch als
Wege, dass man nachkommt.
Und dann hat natürlich im Laufe des Sommers noch hat auch schon der Scheid vorbereitet und so geht es da für ausreichend Liter Arbeit.
Das heißt, die Arbeit vom Alpmeister beschränkt sich nicht auf die reine Sömmerungszeit oder Alpzeit?
Nein, das ist eher so, dass das schon das ganze Jahr durchgeht. Wir sind da gut organisiert mit diesem Oberalpmeister, der da die Dach- oder die Gesamtorganisation alle übernimmt und der hebt das nachher zusammen.
Ist es heute nur so, dass, ich muss gestehen, da bin ich selber in meinem Allgäuer Berg zu wenig unterwegs, dass im Allgäu eher nur Sennen und Hirte sind, im Unterschied zum oberbayerischen Alp- bzw. Almwesen, wo man ja öfter Sennerinnen antrifft?
Na, das würde ich jetzt so sagen. Das ist schon so, dass die Goldviehberg eher damals für junge Kerle sind.
Und weil? Weil das Gebiet größer ist?
Das Gebiet ist größer. Die Hütten sind jetzt gerade für einen Familienbetrieb so geeignet. Das ist alles ein bisschen
rustikaler.
Rustikal, einfacher gehalten. Es gibt natürlich Ausnahmen, die Sennberg sind, die auch halt oft mit ein bisschen Bewirtung und so verbunden oder auch die talnahen Berg, da ist noch schon allerlei oder beiderlei da und zur Bewirtung natürlich.
Also ist es mittlerweile, kann man sagen, schon doch ein bisschen gemischt. Mann und Frau sind im Berg, sind auf der Alp, in der Alp unterwegs.
Ja, das schon. Also speziell Sennberg sind ein bisschen anders bestückt inzwischen oder halt vom Personal her.
Ein kleiner Einblick vom Wilhelm Bergtold, der neben dem, dass er Tänzer ist und ein Schmied und ein leidenschaftlicher Trachtler, ist er auch Alpmeister und hat uns ein bisschen einen Einblick gegeben, was jetzt mit dem Alpsommer ansteht. Drei Gäste habe ich gleich heute aus Oberstdorf, aus meiner Allgäuer Heimat. Freut mich sehr. Das Ehepaar Rose und Werner Grische vom Oberstdorfer Trachterverein. Und dann noch einen wilden Mann, einen Tänzer vom Wilde Männlertanz, der Wilhelm Bergdolt, der uns nachher noch Einblicke geben wird in das mystisch-archaische Treiben von der Wilde Männler. Jetzt aber zuerst noch mal ein bisschen zur Geschichte vom Trachterverein Werner in Oberstdorf. Das muss man ja, finde ich, schon im Blick haben. Oberstdorf ist ein Tourismusort, ein bekannter Tourismusort, weltbekannt. Da habt ihr Großes geleistet schon, möchte ich sagen, was einem Respekt abnötigt, wie man so große internationale Veranstaltungen stemmt, was man in Oberstdorf immer wieder erleben kann. Und es kann aber ja vielleicht auch ein bisschen schwierig sein, wenn, ich will nicht sagen, dem gegenüber steht, aber auch eben verortet ist, so was wie ein Trachterverein, der auf Brauchtum Wert legt, der auf die Heimat, Brauchtumspflege in der Heimat Wert legt und keine Kollision vielleicht mit der modernen Welt oder solcher Events, die dann in Oberstdorf auch stattfinden. Aber das könnte doch ein besonderes Bewusstsein bei der Oberstdorfer selber geben für die Heimat. Wie siehst du das?
Ich sehe das so, dass die Oberstdorfer ihre Traditionen einfach pflegen und da ganz groß einen Wert darauf legen, dass man das tut. Weil da ist ja jeder so viel von den Oberstdorfer verbunden mit der Heimat, dass er das einfach pflegen will. Und wenn man das tät, dann täte mir wahrscheinlich total abgeleitet in einer Großstadt. Und da glaube ich schon, dass die Oberstdorfer das nicht wollen, dass man schon die Eigenheit einfach pflegen will.
Es ist ja schon wir haben ein schönes akustisches Beispiel schon dafür, dass die Mundart einen Stellenwert hat und ganz selbstverständlich praktiziert wird.
Ja, das ist schon, wie man bei uns sagt, man braucht die Gäste und man freut sich auch, wenn sie kommen. Aber manche Sachen, da sind die irgendwie schon froh, wenn sie untereinander sind. Und man muss nicht überall dabei sein, sondern das ist schön, wenn die eigenen sich treffen.
Der Trachterverein Oberstdorf hat natürlich dem ganzen Tourismuswesen auch schon immer Rechnung getragen, dadurch, dass er Veranstaltungen gemacht hat und organisiert hat und auch große Veranstaltungen. Und dadurch, in diesem Zusammenhang, ist ja auch ein Mordsveranstaltungsort entstanden. Das ist über eure Eubeler Halle entstanden. Da haben wir vielleicht einen Platz.
Mordsding. Also, wir haben in der Halle für 1000 Liter Sitzplätze. Mhm. Das bringen wir locker runter.
Entstanden anfänglich war an diesem Platz ein Zelt gestanden, wie man es von vielen Orten kennt, wo man ein Festzelt macht, wenn irgendeine Veranstaltung sein soll.
Ja, man hat eigentlich ganz früher bei den ersten Veranstaltungen in der Turnhalle gehabt. Und wo die Veranstaltungen dann einfach zu groß geworden sind, hat der Verein ein Zelt gekauft. Weil, wenn das Wetter schlecht war, dann hat man keine Außenveranstaltungen machen können und hat ein Zelt gekauft. Und das haben die alle im Frühling aufgestellt und im Herbst abgebrochen.
Ach, ein stehendes Zelt sozusagen, die ganze Saison sozusagen.
Der Verein hat ein festes Zelt gekauft und hat es dann aufgestellt. Und nach dem Krieg war dann ziemlich viel kaputt und hat man wieder repariert. Und dann irgendwann hat sich das ergeben, dass man gesagt hat, man bitte Halle. Da war aber Oberstdorf einer der wenigen Orte, wo so Veranstaltungen eigentlich gemacht hat. Und das, man schwätzt heute noch vom Zelt, man geht ins Zelt.
Meint aber die Eubele Halle, das feste Eubele, Bauwerk Eubele Halle.
Man meint Eubele Halle, aber die ältere Generation, die wenn sagen, sie gehen in die Eubele Halle, dann schwätzen sie immer, sie gehen ins Zelt. Aha. Weil es ist einfach von früher so, wie Spaß gewöhnt.
Kleiner Vorgriff, der Wilhelm Bergdolt wird uns ja nachher noch zu der Wilde Männler einführen, aber das ist auch der Veranstaltungsort für diese Tanzaufführungen.
Ja, wir machen das in der Oebeler Halle, weil wir haben einfach das ganze angerichtet, Beleuchtung, Musik, kann da oben gut spielen. Wir sind einfach witterungsunabhängig. Also wir haben 2015 mal eine Außenveranstaltung wieder gemacht und das ist die erste wieder gewesen vor über 70 Jahre habe ich wieder einmal eine Außenveranstaltung gemacht. Und das war dann schon wirklich so, dass kurz vorher noch ein Sturm gekommen ist und wir haben gar nicht gewusst, soll Kinnibers veranstaltet, aber es war all die, die da waren, die schwätzen heute noch davon, wie toll das war.
Die Eubeler Halle liegt ja, wenn ich es recht im Sinn habe, eigentlich gleich neben der Skisprungschanze, oder? Das ist doch eine unmittelbare Nachbarschaft.
Ja, wir sind da gleich in der Eubeler Halle, das ist an der Nebelhahnbahn oben, wenn man da hinfährt, da weiß man gleich Richtung Sprungschanze, wenn man hinfährt, zwischen denen liegt die Eubeler Halle.
Drei Gäste aus Oberstdorf sind bei mir im Studio vom Trachterverein Oberstdorf, die Rosi und der Werner Grische, und von der Wilde Mendler, der Wilhelm Bergdolt. Aktiver Tänzer. Und Wilhelm Bergdolt wird uns jetzt ein bisschen was erzählen über die Geschichte der Wilde Mendler. Den Begriff gibt es ja, wenn man hier nachher schaut, im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Da heißt es noch wilde Frau, wilde Fräulein, wilder Mann, wild Mannli. Und man liest dann weiter, eine von der Schweiz bis Kärnten, das Gebirge und seine Täler bewohnende Gruppe. Da heißt es von Wesen, allerdings der niederen Mythologie. Ganz fassbar ist der Begriff nicht, aber die Oberstdorfer haben in ihrer Chronik stehen, dass der Tanz und wilde Männler, der Begriff, schon seit wirklich über 1000 Jahre und älter bei euch in Gebrauch ist und eine Bedeutung hat. Wie weit müssen wir da zurück oder schaut man da zurück, Wilhelm?
Ja, das hat der ISA ehemaliger Vorstand und der Köcheler Anton ziemlich gut zusammentragen. Der Wilde Mendle wird es schon, oder die Urbevölkerung wird es schon gerbe haben, bevor also die große Einwanderungswellen gerbe hat, wo man irgendwo in Europa Lied vertrieben hat, die haben ja müssen wieder eine neue Heimat finden und da sind die alle wieder in so Stoß, wie es sind also Zuwanderungen stattgefunden und die werden natürlich auf die Urbevölkerung getroffen haben, oder haben die dann auch getroffen. Und Wilde Mendler selber, das sind sehr hilfsbereite Liedgewerke, die sehr einfach gewohnt sind und ein bisschen scheu und vielleicht auch schreckhaft gewesen sind. Und von daher kommen die Tanzbewegungen, wie sich ein Wilde Mendler bewegt. Man hat gesagt, dass die müssen über Wurzler, Bachboller und sich in tanzender Bewegung fortbewegen, dass das funktioniert hat.
In eurer Beschreibung, es gibt ja Broschüren zum Tanz oder zu der Veranstaltungsreihe, die jetzt am 10. Juni dann beginnt. Da lese ich, dass es schon 615 nach Christus eine erste Beschreibung von diesem mystischen Tanz gibt, als Opferfeier von einem Abt, kann man das lesen.
Ja, da heißt es da in der von Abt Columban verfassten Vita aus dem Jahr 615, dass da die wilden Männer zu einem Umtrunk vereint waren. Das wäre jetzt bei uns die heutige Schlussszene. Und nachher ist was wir wissen, eine größere Pause drin. Und die ersten Nachweise sind nachher von 1793, wo der Fürstbischof von Augsburg und Kurfürst zu Trier, der Clemens von Wenzelslaus, in Oberstdorf gewesen ist und sich den Tanz angeschaut hat.
Mhm. Der Augsburger Fürstbischof, fällt mir jetzt bloß gerade so ein, der hat sich ja damals auch schon mal auf den Gründen auftragen lassen. Ich glaube, einer von der Ersten, wo der Gründen in Anführungszeichen bestiegen hat. Aber von dem gibt es auch schon, oder der ist eine Quelle dafür, dass in Oberstdorf Wilde Mendle schon tanzt worden ist.
Ja, also wie gesagt, die Aufzeichnungen, die wir haben, oder wo wir Zugriff haben, sind von 1793 und nachher das nächste ist, glaube ich, wieder 1811 und so gibt es da also in nicht festgelegten Turnus, sondern alle hat wieder vielleicht einmal alle zwei, drei Jahre hintereinander und nachher wieder einmal 10 Jahre Pause oder länger, dass bei den Wilde Mendler Tanz und nicht bloß in Oberstdorf, sondern einmal anders aufgeführt hat.
Mhm, da gibt's, bin ich drauf gestoßen bei euch, das ist auf der Homepage, kann man es finden, es waren auch Aufführungen an verschiedenen Königshäusern. In England ist man schon gewesen oder in Paris, also sehr spannend, wie das schon international umeinander gegangen ist.
Ja, ich meine, das ist schon ein bisschen beeindruckend, gell, wie die davon erfahren haben und wie die Eliten halt damals so die Strecke da zurückgelegt haben und das da organisiert haben, dass das so funktionieren auch können.
Und dann gibt es noch eine Stelle, wo man auf die Pestzeit referiert, wo es heißt, was jetzt kein Einzelfall für Oberstdorf ist, das findet man ja in vielen Orten, wo aus der Not der Pest Leute ja Gelübde gemacht haben für irgendeine Sache, die sie, wenn sie die Pestzeit gut überleben, förderhin praktizieren wollen. In Oberammergau haben wir die Passionsspiele und bei euch soll das mit dem Wilde-Männle-Tanz auch so gewesen sein.
Ja, das ähnlich. Soll so ähnlich gewesen sein, und zwar gegen Ende von der Pestzeit haben sich da 12 junge Karler Zeimertang oder 12 Karler Zeimertang haben sich ein Eis gemacht und sind dann halt zu Oberstdorf auf dem Werk gewesen, so das Dorf durch. Und die haben sich noch hat, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube 2 oder 3 Wochen später wieder getroffen und haben sie festgestellt, dass von ihnen keiner fällt. Das heißt, irgendwo ist noch der Schrecken von der Pest, bin ich abgeschwächt worden oder sind einfach nur so Angst gehabt davor und die Pest ist ja noch abgeflaut. Und da ist wohl mit der Ursprung vom Wilde Mendles Tanz oder das bei der Allert wieder einmal aufführt, muss das der Ursprung sein.
Also den Tanz gibt es ja schon lange, aber dass man das in diesem, dass man an sich einen bestimmten Turnus überlegt.
Ja, der muss man ein bisschen Obacht geben. Der 5-Jahres-Turnus ist nachweislich erst seit 1950 so.
Ach so, so jung dann, ja. dieser Turnus.
Der Turnus, zwischbar, also wir wissen, so wie jetzt aktueller Stand, zwischbar 1900 und 1934 oder 1938 gibt es, ist die Aufzeichnung sehr lückenhaft. Während der Kriegszeit ist nachher gar nichts da gewesen und erst, wo die, was wieder riebiger war, ist, hat man das noch halt wieder neu angefacht, muss man fast sagen. Das ist ein etliche Jahr gar nichts gewesen. Und haben sich die Paar, die es noch gegeben hat, haben sich da organisiert und haben das wieder auf die Füße gestellt.
Sie haben, habe ich die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Und wir reden heute über wilde Männer in Oberstdorf. Denn heuer tanzen sie wieder, die wilde Männle. Ab 10. Juni geht's los, die Männer, die da tanzen, sind schon eine Zeit lang fleißig am Probe. Da hören wir nachher gleich noch mehr drüber. Denn bei mir zu Gast sind 3 Oberstdorfer, unter anderem der Wilhelm Bergdold, der aktiver Tänzer ist. Es sind 12 Tänzer, insgesamt 14 aktive, Wilhelm, wenn ich es richtig weiß. Und ja, erzähl uns doch mal, wie schaut so ein wilder Mann aus?
Ja, nochmals zur Gruppe. Also die Gruppe besteht aus 14 aktiven Tänzern und dieser hat 2 oder diesmal 3 Tanzmeister. 2 Spieler, die begleiten dies auf der Probe, weil ohne Musik geht es nicht. Und an den Auftritt haben wir noch eine Blasmusik, die uns da spielt. Und ich bin der Meinung, dass das zusammengehört alles. Der Zugehörer tut natürlich auch, wenn man das so aufziehen will, jemand, der die Halle umtreibt oder das Zelt. Und in dem Fall auch der Vorstand von der Trachtenverein oder alle, die da mithelfen, dass man das so machen kann, dass man die da vergisst.
Wie viele Aufführungen sind es denn insgesamt? Die haben schon vorhin erwähnt, am 10. Juni beginnt es. 8 Aufführungen insgesamt
über den Sommer. Es hat schon Jahre gegeben, da hat man nachher noch mal eine hingehängt, aber das ist alles ein bisschen von dem Organisatorischen her ist das drüf und extrem. Weil die Musik ist. Sind ja nicht bloß wir 14 oder 16.
Ja, weil die ganze Blasmusik mit eingebunden ist und die ganze Logistik.
Der Wirt dazu und das darf bald vergessen, dass da ich bloß einer darüber entscheiden kann. Da brauchst du schon ein wenig mehr dazu.
Ja, wir haben es vorhin schon angesprochen. Werner Grieche hat es erzählt, die Eubele Halle fasst ja gut 1000 Leute. Also da muss man schon was umtreiben dann, ja.
Gut. Das Häs von der Wilde Männle, man schwätzt da vom Häs, ist meistens ein Anzug, den dann hat man noch einen Tannenbart drauf, also ein sogenannter Baumbart. Das ist eine Bartflechte, die gibt es, würde ich jetzt sagen, mal weltweit im Nahbereich. Es sind aber, ist nicht jeder Bart von der gleichen Qualität oder zum Nähen geeignet. Man nimmt da schon gerne ein bisschen an weicheren oder an, wenn man ein bisschen leichter Nähe ist und die passende Farbe hat. Und ja, man muss da halt schon zeitig auf den Werk gehen und das sammeln. Wie gesagt, Gerber tut das nicht überall. Und da hat jeder so sein Gebiet, wo er da hingeht und den holt. Man kann es mit einem Urlaub verbinden. Oder man geht daheim auf den Weg. Das geht auch. Wie gesagt, das fängt auch mit dem Anzug oder mit dem, wo man noch hat, den Bart draufnäht.
Wie lang braucht man da ungefähr, kann man das sagen, bis das ganze Gewand, ich meine, das muss man sich, ja, das muss man sich mal vorstellen, das ganze Gewand, das ganze Häs ist voll mit diesem Bart. Ich meine, der Mann verschwindet ja komplett in Tannenbart, bis ins Gesicht rein, bis über den Kopf, alles.
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie man das vorbereitet. Also wenn man da so schöne Schippel macht oder so schöne Bischel, und der Frau nachher, oder je nachdem, wer da näht, ein bisschen hilft nachher, würde ich sagen, dass bei einer Woche schon recht weit geht.
Eine Woche lang für ein Gewand?
Mal ein paar Stunden. Ja. Und es kommt ja noch mehr dazu. Es wird nachher eine Kappe genäht. Es kommt ein Bart dazu, wo man nähen muss.
Alles aus deinem Bart aber auch?
Das ist alles das gleiche Zeug. Was extra ist auf der Kopfkut noch hat ein Kranz aus Stechholder. Aha. Das ist so eine Stechpalme. Und ein Gürtel aus Tannenzweigen, aus einem Tas.
Aha. Das ist ja aber dann eher unelastisch, oder? Oder nimmt man da junge Zweig?
Dass das ein bisschen schauen wir, dass bei jungen Weichen das Ästchen kriegt. Mhm. Und ein bisschen wird so stachelt und stupfelt.
Aber dir sind ja hagebuchene Kerle da. Aber nun, aber dann ist man da komplett eingehüllt in Tannenbart. Jetzt ist das ja ein Tanz. Wie flexibel seid ihr dann noch?
Ja, da müsste man sich halt ein bisschen anstrengen.
Ja, sagt er so. Mei, so, gell? So muss man sich halt ein bisschen anstrengen.
Es ist schon so, dass das nachher der recht warm ist in der Halle danach. Die schönste Veranstaltung ist die am Rengstärktusser gewesen, die Freiluftveranstaltung. Da ist das Hitzeproblem nicht ganz so groß gewesen.
BR Heimat, habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Wir beschäftigen uns heute mit einem ganz alten Brauch. Der Trachtenverein aus Oberstdorf hat eine uralte Tradition bewahrt, den Tanz der wilden Männle. Seit 1901 hat der Gebirgstrachten- und Heimatschutzverein Oberstdorf der wilde Männle-Tanz in feste Hände übernommen. Seitdem wird er, wir haben es vorhin gerade gehört, nicht ganz durchgehend, aber man kann sagen, jetzt dann seit etlicher Zeit doch in einem regelmäßigen Fünfjahresturnus aufgeführt. Wobei, wegen der Corona-Pandemie hat der Tanz ausfallen müssen. Aber heuer ist es wieder soweit. Von Mitte Juni bis Anfang Oktober findet der wilde Männle-Tanz in der Eubelehalle Oberstdorf statt. Der Wilhelm Bergtold hat uns vorhin schon beschrieben, wie so ein wilder Mann ausschaut. Wirklich wild. Die Gewänder von der Wilder Männler sind aus Tannenbart, diese Moosflechte von Tannen oder Fichten. Bedeckt ist wirklich der ganze Mann, bis auf die Augen. Auf dem Kopf trägt er einen Kranz aus Stechholderblätter oder Stechpalme. Und um die Hüfte, hat der Wilhelm Bergtold erzählt, gibt es einen Gürtel aus geflochtenen jungen Tannenzweigen. Tannenbart, schon ein besonderes Gewächs, muss man sagen.
Ja, der Tannenbart schmeckt sehr intensiv. Also wenn man da an dem Häs näher ist, das ist so ungefähr, wie er nicht bei dem Hüs am Koch ist. Das schmeckt man vom Keller bis zum Dachboden. wie gesagt, er hat stark oder hat intensiv ätherische Öle, die natürlich ausduftet. Das gleiche gilt für den Stechholder oder für die Stechpalme und für die jünger das junge Das-Ästlerszeug, also die Fichtenäste. Und der Ketel zum Beispiel, das Ding, der soll natürlich auch vor äußeren Einflüssen abwehren oder schützen.
Also da sind wir schon noch ein bisschen tatsächlich in diesem heidnisch-archaischen, wie ich am Anfang schon erzählt habe.
Der Stechpalme, dieser sagt man aufgrund ihrer ätherischen Öle magische Kräfte nach. Der Kranz sitzt deshalb an erhöhter Stelle, weil dort am besten vor äußerem Unwetter oder Einfluss schützt. Und der Gürtel ist wie als, was damals hat, wie die das so gesehen haben, als Schutzschild zum Seher. Und somit ist das wilde Mäntel, wenn er mit dem Häs auf dem Werk gewesen ist, irgendwie vor allem sieht er. Oder hat sich vor allem sieht er an Schutz angezogen oder zugelegt.
Das Ganze, ein Tanz, findet mit Musik statt. Das war früher, hast du mir im Vorgespräch schon gesehen, eher eine kleine Besetzung. Mittlerweile haben wir für die Aufführungen als Begleitung die ganze Musikkapelle Oberstdorf.
Ja, das ist der Ursprung, oder im Ursprung, wo das angefangen hat, sind hauptsächlich Trommeln und Pfeifen als Begleitung verwendet worden. Ich glaube 1811, wenn ich es recht im Kopf habe, hat der Schullehrer einmal die Melodie in Nota gefasst. Und somit das komponiert, oder wie gesagt, und dann der Freudenlied dazu komponiert. Und später hat die Tanzbegleitung die Musikkapelle übernommen. Während der Probe, jetzt haben wir ja vorher gesehen, der Helferpreis oder meistens sind es ehemalige wilde Mäntler, die Harmonie spielen können. Die begleitet uns da auf der Probe, und weil man ja nachher noch ein bisschen flexibler ist. Und ab dem ersten Tanz oder auch mal noch vorher ist nachher die Blasmusik dabei.
Die erste Aufführung ist jetzt am 10. Juni, 10.06. Seit wann laufen die Proben bei euch?
Ja, wir haben jetzt Anfang März angefangen, wobei wir da nicht bloß probiert, sondern da gehört das dazu, dass wir als allererstes mal die Kulisse aus dem Stadel holen und aufstellen und schauen, ob sie Beschädigungen haben vom vorigen Mal, ob noch alles passt und fest ist oder ob man noch irgendwas austauschen muss. Und da fängt man nachher zu hoffen mit der Probe an.
Wie muss ich mir das vorstellen? Die sind vermutlich nicht gleich im Häs, nicht gleich im Gewand, in der Verkleidung.
Nein, in der Zeit geht man noch zivil auf Probe, also im normalen Schafferhäs oder wie auch immer. Und es sind ja alle neue dabei. Wir haben ja da alle wieder einen Wechsel drin. Und so fängt man halt einmal Schritt für Schritt an, einfach ein paar Figuren zu machen. Die wird in manchen Figuren muss man halt das ein oder andere Mal wiederholen. Und so wird das nachher im Laufe der Zeit nachher einmal auf den kompletten Tanz ausgeweitet.
Es ist ein Tanz von Oberstdorfer, traditionsreich, ehrenhaft, wenn man da mittut. Wer darf da mitmachen? Also ich als Frontner habe keine Chance, dass ich da mitmache.
Ja, das wird ein bisschen...
Sag's.
Aber ich kann schon sagen. Nein, normal ist es so, also die Mitglieder von der Wilde Mendels Gruppe kommen alle aus allerdings aus den Oberstdorfer Geschlechter. Und wenn einer aufhört, dann hat er das Recht, dass er einen vorschlägt. Und der wird nachher, in der Gruppe wird nachher entschieden, ob der dazu passt oder. Und in der Regel ist das ja wieder der Fall. Es geht vor, dass einmal eine Generation übersprungen wird, wenn niemand da ist. Oder soll ja schon vorkommen sein, dass einmal jemand ein gutes Interesse gehabt hat. Aber alle, die dabei sind, kann man zurückverfolgen. In der Familie ist schon jemand dabei gewesen.
Also wie ich gerade erwähnt habe, es ist schon was wirklich Ehrenhaftes und hat für einen Oberstdorfer schon eine große Bedeutung.
Das auf alle Fälle.
Im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens kann man lesen, auf den September verlegt ist die sehr bekannte Erneuerung solch alter Bräuche, die sich den Hutler-, Perchten- und Schemenläufen vergleicht, nämlich der Oberstdorfer Wildmännlestanz. Er wird von Ortsansässigen aufgeführt, die grüne Gewänder und Tannenbart tragen. Sie führen ein gymnastisch-pantomimisches Tanzspiel vor. Man zeigt die Figuren im Freien von altertümlicher Musik begleitet. Die 12 wilden Männer, die einem Berggeist als Anführer folgen, springen alle Schritte. Das Lexikon ist schon, hat schon ein ganz schönes Alter. Wilhelm Bergdolt, ganz so wird es nicht praktiziert. Aber nehmen wir es doch jetzt einmal mit in die Tanzfolge, in die Figuren vom Wilde Männle-Tanz. 17 Figuren sind es insgesamt.
Ja, der Wilde Männle-Tanz ist in 17 Figuren aufgeteilt. Das fängt an mit, man sieht einmal eine Hand, dann kommt einmal ein Fußrüss, dann sieht man einmal einen Kopf und dann verschwindet sie wieder. Und so,
ach so, so von der Seite, von der Bühne muss man sich das vorstellen.
Wenn man vom Publikum auf die Bühne schaut,
tasten sich die Männer vorsichtig auf die Bühne.
Genau, und dann hat man fängt das gleiche Spiel wieder an und dann kommen sie einmal alle raus und dann hat tanzen sie einmal in den vorderen Teil von der Bühne und wieder zurück. Und es kommen dann halt alle in dem Zwischenteil zur Rechts-Links-Bewegung an, wo man einfach den Jahresverlauf darstellt. Und es hat jede Figur eine gewisse Bewandtnis, wo man, sagen wir, im Lauf der Natur nachher folgt. Und es soll ja auch ein bisschen ein Fruchtbarkeitstanz sein, wie die das früher so gehabt haben, einfach um den Erfolg in der Landwirtschaft oder zu gewährleisten, dass er nachher dort durchs Jahr kommt.
Figur 1 war das jetzt. Und da, wenn man das in eurer, ihr habt ja eine nette, schöne Broschüre da, wo man das nochmal nachlesen kann. Aber es ist ganz klar, wir haben es tatsächlich mit heidnischen Angelegenheiten zu tun da. Wenn ich da was lese von die Rune, Fee-Rune vom jugendlichen Gott Freier. Ja, und so geht es weiter. Dann der Gott Thor kommt vor.
Ja, das ist halt so, wie es da drin ein bisschen steht, oder? Das Erwachen des Lebens. Und dann hat jede Figur soll ja irgendwas darstellen oder den Verlauf vom Jahr darstellen. Oder wir haben ja nachher, wenn man die Tafel aufstellt, wo die Köpfe dargestellt sind. Und zu allen Dingen gibt es halt nachher verschiedene Aufstellungen, wie die Wilde Männle sich darstellt. Zum wird nachher der Glocke aufgebaut. Oder im zweiten Teil nachher, wenn die Tafel umgedreht wird, dann kommt ja auch mal der große Kopf zum Vorschein. Da findet man einmal das Kompliment, da wird das Kompliment aufgeführt in einem Rundtanz oder als Seitenbilder die Glocke aufgeführt. Und da hat jedes Sinnbedeutung.
Wenn man das so anschaut, also es entstehen da ja ganz, ganz interessante Bilder mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mann und dann nebendran nochmal, wo die einen schauen zwischen der Viers und der Durch, dann zwei mit Badin, dann einer drüber. Es ist auch immer alles mit ordentlich Kraftaufwand verbunden, um sich in solchen Positionen zu halten, oder?
Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, teilweise mit Kraft, aber auch mit ein bisschen klänkig singen. Und die Großen, Stabilere, die müssen halt das Gestell machen und die kleineren, klänkigen. Die dürfen noch hat oben auf.
Das klingt so einfach, als ob man das mal so macht, aber nicht umsonst übt ihr ja ein Vierteljahr vorher.
Ja, ich muss das muss schon singen, weil wenn man noch ein Häs sehr laut hat, also das Sichtfeld ist noch schon eingeschränkt. Das heißt, der juckt da zum Teil, ich will nicht gerade sagen, blind auf, aber das muss halt passen. Weil sie es gut da hin, wenn er soll.
Sie haben es am Anfang erwähnt in diesem Zitat vom Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, wo es heißt, die 12 wilden Männer springen alle Schritte. Also man muss es sich nicht als geschmeidigen, dahinfließenden Tanz vorstellen, oder?
Ja, die Schrittfolge ist ja festgelegt. Und es ist ein Juckt. Mhm. Und springen tun wir jetzt einmal juckt. Mhm. Und das sieht eigentlich alles aus. Es ist einmal ein bisschen lauter. Es ist einmal ein bisschen gedämpfter oder leiser. Und so bewegt sich halt der wilde Mändler vor oder zurück.
Aha. In der Abfolge sind immer gleich viele Männer auf der Bühne oder wie?
Nur das ist ein bisschen figurabhängig. Wir haben ja Figuren wie jetzt beim Kopfstand oder so, da gehen bloß 4 aus. Oder wenn man die große Pyramide macht oder ganz zum Schluss noch das Schlussbild oder das vorletzte der Altar, da sind dann alle 14 dabei. Und zwischendurch gibt es Figuren mit, keine Ahnung, sind einmal 6 oder 8 dabei oder einmal 10. Bis, wie gesagt, dass bei 2 Figuren alle mitgehen.
Die Hand, du hast es ja so jetzt ein bisschen angesprochen, sozusagen Handwerkszeug oder Hilfsmittel dabei, Bilder werden gezeigt und teilweise auch, wir haben es gesehen, mit irgendein paar Stöcke, die aneinander gehalten werden.
Das ist noch der Keiltanz, also die werden nicht aneinander gehalten, sondern das ist, wird noch aktiv verwendet.
Was heißt aktiv? Wie beim Fecht oder Säbel?
Ja,
oder
da stellt man halt über ein Ding da, die nicht Säbel, das ist halt der Keiltanz. Da werden verschiedene Figuren dargestellt und zum Schluss gibt es noch den Besiegten. Das heißt, beim letzten Schlag geht er in den Boden. Und um den wird nachher noch einmal rumgejuckt und der wird dann mit der Keule nachher zu langsam wieder zum Lehrbär weckt. Und zum Schluss hilft beim nachher wieder auf. Und dann gibt es noch einmal einen Rundtanz und dann geht es zurück in die Kulisse. Und dann sind wieder alle aus.
Sie Herren, habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Es geht heute um den Wilde Mändle-Tanz in Oberstdorf, der ab 10. Juni wieder in der Eubeler Halle aufgeführt wird. Nach Corona-Pause jetzt endlich wieder. Und bei mir zu Gast 3 Oberstdorfer vom Trachterverein, der Werner und die Rosi Grische und als Aktiver der Wilhelm Bergtold, der mittanzt, der ein wilder Mann ist in den Aufführungsterminen. Der Wilhelm hat vorhin schon erzählt, 1811 hat der Oberstdorfer Schullehrer zur Musik Noten gesetzt. In alter Zeit hat man ja den Tanz mit Holzpfeifen, Bockhörnern und Trommeln begleitet. Und mittlerweile wird die Tanzbegleitung von der Oberstdorfer Musikkapelle übernommen. Die gesamten Aufführungen vollziehen sich unter den Klängen einer altertümlichen Musik, eben mit der althergebrachten, höchst einfachen Melodie, ein langsamer Satz und dann ein schneller Satz. Wilhelm, was ist für dich die beeindruckendste Figur unter diesen 17 Einlagen oder diesen 17 Bildern, die es da gibt?
Ja, die beeindruckend, muss man schon sagen, ist im zweiten Teil auf alle Fall, wenn dir das große Bild vom Tor steht und mit der Glocke noch hat, sieht man da die Huldigungen da dargestellt werden oder noch hat der Keiltanz und vor allem halt, wenn man den großen Altar aufstellt oder den Altar, wo noch hat alle mitend. Und das gibt nachher schon ein beeindruckendes Bild. Mhm.
Es ist ja, hat ja fast schon, möchte ich sagen, eine meditative Wirkung über den ganzen Abend verteilt. Die 17 Figuren werden ja immer begleitet von der gleichen Melodie.
Ja, die Melodie ist in zwei Teile aufgeteilt. Das ist einmal das Nüsjucken. Und dann hat vorne der Zwischenteil, wo die Darstellung oder die Huldigung oder was dann nachher durch alle Kut begleitet wird und nachher wieder das Zurückjucken. Und je nachdem, das Vor- und Nussjocker wird, muss man sagen, je nachdem, auf wie viel Mal bei Nuss juckt, wird der Teil alle wieder wiederholt, bis einmal alle da sind, wo sie hingehören. Und dann kommt der Zwischenteil und dann geht es eben zurück, das gleiche nochmal. Mhm. Es ist unterschiedlich.
Wie lange dauert die Aufführung? Alles in allem, Beginn ist bei den meisten Vorstellungen, bis auf eine, immer um 20 Uhr.
Ja, das ist der Wilde Mendel ist dann sehr in zwei Teile aufgeteilt. Man macht zwischendurch eine Pause, wo noch hat dieser Blattler historische Tracht oder zum Teil auch die Jugend auftreten kann, wo noch hat Musik ein paar Stücke spielt zwischendurch und noch hat der zweite Teil und fertig sind wir meistens so um 10:30. Mhm. Viertel nach 10, 10:30 ist der Tanz herum. Mit normalen, also das letzte ist nachher Schlussbild. Da sind nachher alle mit einem Becher raus und nachher kommt nachher zum Schluss noch dieser König. Der bringt nachher an einem großen Holzkrug noch das Bier mit. Und nachher gibt es das sogenannte Met. Aber wir nehmen schon ein ordentliches Bier inzwischen. Und der verteilt das nachher zwischen beim Schlussgesang an seine Lied. Und wenn das die Schlussszene rum ist, dann hat es schon wieder Tanz rum.
Dass man es nicht vergessen, wir sind ja jetzt außer turnusmäßig, alle 5 Jahre wird der Tanz aufgeführt, 2020 hätte er sein sollen, das hat aus bekannten Gründen nicht stattfinden können. Wie geht es jetzt weiter nach dieser Saison? Die hat mir erzählt, es gibt da außer der Reihe nochmal was, weil es ein Jubiläum gibt. Da kann vielleicht der Werner Grische vom Trachterverein nochmal was sagen.
Wir feiern 2026 feiern wir 125 Jahre Trachterverein Oberstdorf. Und darum haben wir gesehen, weil das eben zu lang gewesen wäre, dass weil der Mendler, wenn das erst wieder 25 stattgefunden wäre, dann wäre die Zeitraum ein bisschen lang gewesen. Darum hat man sich geeinigt, dass bei 23 jetzt einen Auftritt macht. Dann machen wir zum Fest, zum Jubiläumsjahr, wieder ein Wilde Mendelsjahr und dann wieder 30. Und dann gehen wir wieder in den Rhythmus für den 5 Jahre. Also wäre dann wieder 35.
Ab 2030 ist dann anvisiert, dass man wieder im Rhythmus ist, genau. Im althergebrachten. So wie man es zumindest seit der Nachkriegszeit ungefähr kennt, oder Wilhelm? Dann, die. Ja, ich nehme an, wenn dann die Saison vorbei ist, ich meine, es sind 8 Aufführungen über den ganzen Sommer verteilt, da ist ja immer ein bisschen Luft dazwischen, aber wenn die Saison vorbei ist, wie ist da die Gefühlslage? Wehmut oder Stolz oder wie, was stellt sich da ein?
Ja, das ist schon ein anstrengender Sommer, weil das andere läuft ja auch noch nebenher, was man so hat. Die meisten haben eine Landwirtschaft daheim oder noch, wie sieht man da, so Posten in irgendeinem Verein oder sonstige Aufgaben. Es ist schon intensiv und man muss schon manches andere hinterherstellen. Zum Schluss wird es noch letzte geben.
Das heißt?
Ja, das ist so das Fest, das Abschlussfest. Aha. Das letzte und dann hat die Kulisse alles verrummert ist. Es kommt ja zwischendurch, ich glaube, hier ist ein Bolster lang noch ein Umzug. Aber wir haben ja einen Wagen, wo wir ab und zu noch mal hingehen. Der ist 1971 ist, mit dem Wagen ja auf dem Oktoberfest gewesen. Mhm. Da hat Wilde Mendel, der Oberstdorfer, den Oktoberfestumzug angeführt. Und am Vortag zu Abend ist im Zirkus Krone noch eine Aufführung gewesen. Und das ist so, ja. Hier und da sind es einmal mehr wie einer im Jahr, so Umzug, wie einer.
Also das heißt, man kann Wilde Mendler hier und da schon auch außerhalb von einer Spielzeit antreffen?
Das auf alle Fälle. Also wenn unsere Vereine, Trachtervereine der Nähe, wenn die ein Fest haben oder so ein Jubiläum oder wenn sie irgendeinen Grund haben zum Fest, dann sind wir da schon ab und zu vertreten.
Aber einfach so zu buchen sind Ritt. Also wenn jetzt der Hannes sagt, die machen jetzt ein Gartenfestle, fahrt doch zu mir, das wird eine super Party. Da würde ich es jetzt cool finden, wenn die Wilde Mändler auftreten. Da sagt er dann Hannes, nein, eher nicht.
Kurfürst haben wir nochmal.
Also das heißt, ihr sucht, wenn außerhalb von der Tanzzeit, dann sucht ihr euch ganz gezielt aus und behaltet euch vor, wo man sich zeigt und ins Häs schläft.
Ja, genau, so hat immer. So wird das gehandhabt.
Mhm. Weil du gerade erzählt hast, dass ja jeder noch irgendwo mit anderen Pöstler betraut ist oder was noch zum Tor hat. Ich habe gesehen, dass bei euch etliche Jolar mit unter der Wilde Mändler sind. Oder? Sehe ich richtig?
Ja.
Von der Jodlergruppe Oberstorf.
Ist ein Spieler und einer von der Aktiven noch, ist schon bei der Jodlergruppe. Und ich glaube, man kann bei allen schauen, es hat jeder noch eine andere Aufgabe, wo bei euch vergessen darf in dem Jahr.
Mhm. Über Wilde Mändler-Tanz haben wir ein bisschen was erfahren heute durch einen der Aktiven, den Wilhelm Bergdolt, der mittanzt und ja, der ist ein bisschen Einblick gehabt in diesen alten Kulttanz. Wilhelm, danke schön, dass du da für uns erzählt hast und uns ein bisschen mitgenommen hast in diese Welt.
Ja, über Geld's Gott, dass wir kommen dürfen.
Frau Gerzgott geht auch an die zwei, das Ehepaar Grische, die Rosi und den Werner, die Schriftführerin und den Vorstand vom Trachterverein Oberstorf. Frau Gerzgott, an euch zwei.
Ich darf Frau Gerzgott sagen, dass wir da gewesen sind. Es war Ski bei dir und ich hoffe, dass wir das einmal wiederholen können.
Das können wir wiederholen. Und Rosi, zuerst einmal muss ich aber schauen, dass man den Wilde Mändlerstanz in Augenschein nimmt in Oberstorf.
Ja, genau. Und ich sage auch danke fürs das bekommen dürfen.
Danke. Was denn heute noch, wenn der Zwinker in der großen Stadt sind?
Ja, ich glaube, wir gehen jetzt auch zuerst einmal in Augustiner.
Das scheint eine gute Idee zu sein. Also, nachher wünsche ich euch einen schönen Tag. Kommt wieder gut heim ins Allgäu nach Oberstorf. Einen schönen Tag. Für Gott miteinander.
Für Gott miteinander.